Radio Grischa Talk.
Willkommen zum Videocast 5050. Schon allein beim Wort Krise kriegen einen Haufen feuchte Hände. Bei unserem Gast, nehme ich an, ist das nicht der Fall.
Es ist quasi la faccia della crisi in Grischun. Per esempio, Brinzauls, Bondo oder la crotata della Vion U52 pro Pizzegnes. Ed ossa al scritt un kudisch sur de quistes Krises, eir sur de la Kommunikation sur de quelles. Il titolo es Krisenmanagement neu fokussiert.
Wie wird man Krisenmanager und ist man in diesem Job auch ständig im Notfallmodus? Ich bin froh, haben Sie bei unserer Anfrage keine Krise gekriegt. Herzlich willkommen, Christian Gartmann.
Grüezi, danke, dass ich da bin.
Bienvenue und wir starten zu dem 50-50 mit 10 Entweder-Oder-Fragen. Sie dürfen zweimal den Joker ziehen und 50-50 sagen, sind schnelle Antworten ohne Erklärung sonst. Vorbereitung oder Bauchgefühl?
Beides.
Joker, das ist im Fall schon Joker.
Schon Joker, gut.
Eine Anfrage aus Grand-Montana zur Kommunikation. Wäre das spannend oder man kann nur verlieren?
Spannend, aber ich werde falsch machen, weil ich kann zu wenig gut Französisch.
Social Media oder klassische Medienkonferenz?
Klassische Medienkonferenz.
Social Media Kommentar eher beantworten oder eher ignorieren?
Im Ausnahmefall beantworten.
Wer ist komplizierter im Umgang, die regionalen Medien oder die internationalen Medien?
Die internationalen.
Im Zweifelsfall eine unbequeme Wahrheit oder eine beruhigende Halbwahrheit?
Die unbequeme Wahrheit.
Nach Bondo, Blatta und Brienz hat es vor allem im Unterland immer die gleiche Frage gegeben, nämlich sind die Alpen noch bewohnbar? Finden Sie die Frage berechtigt oder doof?
Die Frage ist berechtigt, die Antwort ist klar ja.
Was braucht es in einer Krise? Eine starke Führungsperson oder einen Krisenstab?
Ein Krisenstab.
Sie haben vor ein paar Jahren auch mit Tourismusvideos Schlagzeilen gemacht. In Sachen Kommunikation, was ist schwieriger, Krise oder Tourismus?
Krise.
Und bei der 10. Sie wären Einwohner von Brienz-Brinzauls. Wie würden Sie entscheiden, bleiben oder gehen?
50-50.
Warum 50-50?
Weil ich bin nicht Einwohner von Brienz. Ich kann mir das selber nicht wirklich vorstellen. Ich kann nur versuchen, mich in die Situation hineinzuversetzen. Einerseits ist Brienz Heimat, die Leute wollen dort bleiben. Andererseits ist die Unsicherheit und ja, nicht die Planbarkeit vom Leben in Brienz für viele eine sehr grosse Belastung. Und dann kann sie das wegwenden und auch wegmühen.
Aber ist es nicht krass, dass jemand, der sich dermaßen mit der Situation beschäftigt hat, auch nicht richtig entscheiden kann, ob er jetzt bleiben würde oder ob er gehen würde?
Mal, das ist krass, weil die Situation ist krass. Also für die Betroffenen, die dort leben, ist das eine unglaubliche Belastung. Und sie werden hin und her gerissen zwischen dem Gefühl eben vom Bleiben daheim sein, in ihrem Heimatort, wo sie aufgewachsen sind, wo die Familie manchmal seit vielen Generationen lebt. Und auch dieser Frage, habe ich da eine wirtschaftliche Zukunft? Bleibt mein Haus noch sicher? Kann ich das noch so lange halten, dass effektiv dann irgendwann wieder ein Bauverbot aufgehoben wird, man dort wieder investieren kann etc. Das sind ganze Haufen Fragen. Und ich konnte immer daheim schlafen. Ich war nie evakuiert. Ich hatte den Luxus, der für die meisten von uns oder jeder von uns eigentlich selbstverständlich ist. Prinzerinnen und Prinzer haben das nicht gehabt.
Wie nach sind Sie eigentlich diesen Schicksal gekommen, diesen Personen?
Ja, das ist ein schweres Beurteilen. Mit einzelnen Leuten habe ich immer wieder geredet, zum Teil auch lang geredet und intensiv geredet. Mit anderen habe ich nie geredet. Gewisse Leute sind auch auf mich zugekommen oder kommen auf uns als Gemeindeführungsstab zu und wollen reden. Viele haben sich eigentlich nur der Hotline anvertraut, in vertraulichen Rahmen. Das ist auch gut so, für das haben wir die Hotline gemacht. Bei gewissen bin ich relativ nah dran gewesen und es hat mich jedes Mal eigentlich sehr bewegt, wie die Leute über ihre Situation reden und was sie alles durchmachen.
Nachdem monatelang eine Evakuation da war, hat man Ende Januar gesagt, das Dorf kann wieder bewohnt werden. 45 Parteien haben gesagt, sie wollen weg, haben ein Umsiedlungsgesuch gestellt. Das sind 90 von 167 Wohnungen im Dorf. Hat man die Frage in diesem Fall zu früh gestellt?
Nein, ich glaube nicht. Wir haben sie müssen früh stellen, weil wir wissen ja, dass so ein Umsiedlungsprozess über Jahre gehen kann. Und je später, dass man ihn anfängt, desto später wird er abgeschlossen sein.
Ja, aber die Leute sind ja jetzt monatelang davon ausgegangen, dass das Dorf wahrscheinlich nicht mehr bewohnt werden kann. Und jetzt auf einmal sagt man ihnen, mal, wir können uns doch vorstellen, dass man dort wieder wohnen
kann. Nein, das stimmt so nicht. Wir haben den Leuten immer gesagt, ihr könnt wieder zurück, sobald die Gefahr vom Bergsturz, also von oberhalb vom Dorf, die schnellen Prozesse, abstürzende Felsmassen, sobald die wieder aufgehoben ist, sobald es die nicht mehr gibt. Wir haben gewusst, dass die irgendwann wieder aufhören wird, aber wir haben leider nicht können sagen, wenn. Und das ist ganz die schwierige Situation gewesen. Während den 62 Wochen, wo die Leute evakuiert waren, haben sie nie gewusst, wie lange es noch geht. Nur der Gemeindeführungsstab hat immer wieder gesagt, ihr könnt wieder irgendwann zurück, aber wir können ja nicht sagen, wenn. Dass man wieder zurückkommt, haben wir eigentlich fast sicher können sagen, aber eben, wir haben ihnen keine Aussicht können geben, wie lange dass die Situation noch so ist.
Sie haben ein Buch geschrieben, im Kapitel, wo Sie sich um Brienz, Brienz-Salz kümmert, heisst der Titel «Informieren, erklären, gut zuhören». Warum heisst es nicht einfach, wir halten eine Medienkonferenz ab und sagen euch, wie es ist? Warum gehört auch noch gut zuhören dazu?
Ereignis- und Krisenkommunikation muss im Dialog stattfinden, sonst kann sie nichts bewirken. Nur im Dialog kann man zuhören, was die Leute brauchen, wie die Betroffenen die Situation selber einschätzen, was ihre Bedürfnisse sind, wie sie auch unsere Arbeit sehen, sodass wir auch das Richtige aus ihren Augen machen können. Und der Dialog funktioniert natürlich nur, wenn man nicht nur predigt, sondern eben auch zuhört und eben auch gut zuhört.
Aber die Vorstellung von einem sozusagen Medienmanager ist schon eine andere. Also man hat das Gefühl, da gibt es einen Krisenstab, die können etwas entscheiden, dann gehen sie raus, sagen dem Christian Gartmann, was er kommunizieren soll. Und dann geht der Christian Gartmann vor die Medien und sagt, wie es ist.
Das wäre eine uralte Vorstellung von Krisenmanagement. Heute ist in einem Ereignis- und Krisenstab ist Kommunikation ein fester Bestandteil und auch ein vollwertiger Bestandteil. In so Krisenstäben redet man auf Augenhöhe. Alle Fachgebiete kommen an den Tisch zusammen. Und jedes Fachgebiet kann sich auch zum anderen Fachgebiet äußern. Also ich kann auch einem Naturgefahrenexperten Fragen stellen und Ideen vorschlagen, genauso wie der Geologe mir etwas zur Kommunikation sagen kann. Und dann kommen gute Lösungen raus. Und ganz, ganz wichtig, in jeder Sitzung geht es auch immer darum, was sagen die Betroffenen dazu? Das ist uns nicht einfach egal. Das gibt uns ganz wichtige Inputs, dass wir unsere Arbeit können nach den Bedürfnissen der Betroffenen ausrichten.
Haben Sie darum bei den kurzen Fragen eigentlich auch bei der Vorbereitung oder Bauchgefühl gesagt, es ist 50-50.
Es braucht beides. Es braucht eine Vorbereitung in der organisatorischen Seite, dass man den Krisenstab aufstellt, dass die Leute wissen, ich bin in dem Krisenstab, dass man den Krisenstab auch ausbildet und auch beübt, dass die Leute sich untereinander kennenlernen und auch mit diesen Drucksituationen lernen umgehen. Und auf der anderen Seite ist nachher jede Situation wieder anders. Es passiert dann nie genau das, was man im Szenario X beschrieben hat. Und darum braucht man dann auch das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl kommt ja aus der Erfahrung raus. Und Erfahrung ist in der Arbeit mit Ereignis und Krise sehr wichtig.
Gibt es den Krisenstab denn jetzt noch oder ist quasi die Phase abgeschlossen?
Also der Gemeindeführungsstab von Albula Alvara, der gibt es immer, auch wenn er nicht aktiv ist. Im Moment ist er wieder zu einem Vorsorgestab degradiert worden quasi. Vorher war es ein Ereignisstab, der viel grösser war, wo viele Partnerorganisationen dabei waren. Im Vorsorgestab tut man beobachten und bereitet sich vor auf Sachen, die könnten die passieren. Im Moment sehen wir nichts, was könnte passieren akut. Und darum ist der relativ ruhig im Moment.
Wenn man sich die Phasen anschaut, dann könnte man jetzt sagen, jetzt ist etwas abgeschlossen. Wenn Sie zurückschauen, der Krisenstab, die 3 Jahre, die vor allem im Fokus sind, haben Sie auch Fehler gemacht?
Das ist noch schwer zu sagen. Aus unserer Sicht, denke ich, sind grössere Fehler nicht passiert oder sind uns keine bekannt. Das heisst aber nicht, dass bei einzelnen Betroffenen nicht vielleicht gewisse Ereignisse oder gewisse Entscheidungen oder Massnahmen, die wir getroffen haben, nicht Fehler gewesen sind. Weil die Krise ist ja nicht eine Krise. Wenn es 90 Bewohner in Brienz hat, die fest dort wohnen, dann sind das 90 verschiedene Krisen. Für jeden und jede ist das einmal anders. Und darum kann es auch sein, dass gewisse Ereignisse, gewisse Massnahmen, gewisse Beschlüsse von uns für jemanden mal ganz falsch sind. Darum würde ich auch dort 50-50 sagen, nicht um mich vor der Antwort zu drücken, sondern weil es einfach 2 Sichtweisen oder eben 90 Sichtweisen gibt.
Gibt es in der Kommunikation, gibt es bei Ihnen persönlich etwas, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen, ah, das hätten wir sollen anders machen?
Grosse Fehler sind mir nicht bekannt, aber auch dort gibt es Sachen, wo in einzelnen Punkten sind mal irgendetwas kritisiert worden von einzelnen Betroffenen und so. Und dann hört man auch genau her. Man sagt nicht einfach, ja, der versteht ja nichts von dem, das mache ich und ich habe das in der Lage einfach so mühsam machen, sondern man hört genau her, ohne dass man sich jedes Mal gerade aus dem Konzept bringen lässt.
Und wenn man zurückschaut, dort im Frühling 2023, ist dann der mögliche Felssturz ist international ein grosses Thema geworden. Vom Guardian bis zum Spiegel bis zur New York Times. Alle haben darüber berichtet. Hat Sie das überrascht?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben gewusst, dass da etwas Grosses kann passieren und dass das Interesse von sehr vielen wird anziehen. In der Schweiz haben wir auch mit Genfer und UNO sitzen und dort hat es internationale Nachrichtenagenturen. Und sobald dann die Genfer kommen, wie wir es gesagt haben, dann geht es international. Die haben dann ihre Meldungen geschrieben und die sind dann auch international übernommen.
Macht das die Situation scheinbar kompliziert in dem Moment?
Nein, eigentlich nicht. Also die meisten von diesen internationalen Journalisten sind entweder gar nicht vor Ort gewesen oder haben vor Ort sehr zurückhaltend geschafft, haben uns Sachen gefragt und sind dann unterstützt worden. Aber das sind Medienschaffende wie die von RTR oder von der SRG auch.
Hat es sie gefuchst, dass der Berger Nacht gekommen ist?
Es hat alle gefuchst, weil es hätten sich alle sehr dafür interessiert, dass sie sehen, was da genau passiert ist. Vor allem natürlich auch die Naturgefahrenexperten, Geologen. Die haben nicht gesehen, weil es ist so dunkel war, dass nicht einmal die Nachtsichtkameras etwas gezeigt haben. Und die mussten dann in akribischer, kleiner Arbeit über x verschiedene Quellen müssen eruieren, was da genau passiert ist. Die Prozesse anzuschauen, ist nicht einfach nur spektakulär, das wäre sicher auch gewesen, wenn man das gesehen hätte, sondern es ist für die Expertinnen und Experten auch wichtig, dass sie sehen, was hat was ausgelöst, was hat was vor sich hergeschoben, was ist nachher oben drauf gehalten, damit sie sehen, wie agiert der Berg, wie funktioniert der Berg. Den Berg muss man immer wieder von Neuem kennenlernen. Und dazu wäre es schon sehr schön gewesen, wenn sie das gesehen hätten. Aber es ist, wie es ist.
Ein Kapitel in Ihrem Buch heisst für mich relativ überraschend, die Krise nicht vergeuden. Was meinen Sie damit?
Ich glaube, wenn man als Organisation, als Firma oder Verein oder kantonale Stelle oder Gemeinde durch so ein Ereignis und Krisenlage durchgeht, dann muss man vieles aushalten. Man muss manchmal auch etwas ausprobieren. Man muss manchmal ganz disruptiv vorgehen, Sachen machen, die man so noch nie gemacht hat. Und das ist ein Gewinn. Das schafft Flexibilität in der Organisation, in den Köpfen der Leute, die beteiligt sind. Und diese Flexibilität, die sollte man mitnehmen in die normale Lage, wenn es wieder normal
Beispiel
geht.
Dafür.
Es gibt Möglichkeiten, dass man im informellen Kontakt mit jemandem ein Problem lösen kann, dass man einmal sagt, jetzt müssen wir uns ein Ziel vor Augen halten und müssen dort darauf herarbeiten und nicht als erstes mal überlegen, wer könnte allenfalls noch dagegen sein oder wer könnte allenfalls noch einen Vorbehalt haben. Ich denke vor allem, dass das resultatorientierte Arbeiten, das auf ein Ziel herarbeiten, das ist etwas, wo vielen Organisationen vielleicht mit der Zeit auch verloren geht. Und wenn man durch so ein Ereignis und Krisenlage geht, dann gewöhnt man das und das sollte man nachher pflegen.
Wenn man sich jetzt den Kanton Graubünden anschaut, dann muss man ja sagen, viele Krisen haben mit der Natur zu tun, sei es bei Bondo, bei Brienz-Prinzhals oder auch bei Misox. Wenn Sie die Gemeinden, klar haben Sie nicht den Überblick über gerade alle, aber sind Bündner Gemeinden gut auf so Krisen vorbereitet? Hat man dort die Lehre aus den drei Fällen, die ich jetzt hier genannt habe, gezogen?
Insgesamt glaube ich ja. Wie Sie sagen, ich kenne nicht jede einzelne Gemeinde, aber alle Gemeinden haben den Gemeindeführungsstab aufgestellt, auf Druck auch vom Kanton. Der Kanton hat das so wollen. Hat auch geholfen bei der Ausbildung. Es gibt Gefährdungsanalysen für jede Gemeinde. So ist man mindestens für all die offensichtlichen Gefahren eigentlich gut gerüstet und vorbereitet. Und Graubünden hat mehrfach gezeigt, dass Graubünden aus seinen eigenen Ereignissen und Krisenlagen gelernt hat. Nur darum ist Graubünden so gut durch die Pandemie gekommen, wie sie eben durchgekommen ist.
Sie, wie gesagt, schreiben die Krise nicht vergeuden, man soll Krisen als Chancen anschauen. Aber haben wir nicht gerade in der Krise oft, tut man sich auf die vorbereiten, die war und nicht auf die kommt?
Nein, das sollte man eigentlich nicht. Wenn man eine Gefährdungsanalyse macht für eine Gemeinde, dann sind da Naturgefahren drin, es können industrielle Gefahren sein, es können alle möglichen Sachen sein. Und dann schaut man die Gefahren mal an und schaut an, wie wahrscheinlich ist, dass die eintreten und wenn sie eintreten, wie gross werden der Schaden. Und die wahrscheinlich sind und einen grossen Schaden können verursachen, sind dann die roten Gefahren, die schlimmen. Zu denen schaut man dann auch ganz speziell her, wie könnte man die vermindern, dass sie nicht eintreten oder dass der Schaden nicht so gross wird. Und dann schreibt man sich oder überlegt sich Szenarien, was könnte konkret passieren, wenn das eintritt. Und anhand von diesen Szenarien kann man dann auch Übungen machen und das einmal durchspielen. Der Denksport vor der Ereignis- und Krisenlage ist eigentlich sehr etwas Wichtiges, dass man, wenn dann ein Ereignis eintritt, nicht als erstes sagt, was machen wir jetzt, sondern dass man sagt, okay, wir haben das und das Szenario gehabt, das ist ein bisschen ähnlich, wir haben von dem noch zwei, drei Elemente. Und dann kann man recht überlegt schon am Anfang in so ein Ereignis- und Krisenlage einsteigen. Darum ist die Vorbereitung und auch zu üben sehr wichtig.
Was sagen Sie den Leuten, die sagen, ja, für den Gartenmann ist die Krise halt Business?
Ja, ich lebe zum Teil davon, aber es ist auch nicht so, dass ich mich freuen würde, wenn eine Krise ausbricht. Genauso wenig wie ein Zahnarzt sich vielleicht freut, wenn der Patient oder Patientin Zahnweh hat. Was gut ist, ist, wenn man helfen kann, das ist auch befriedigend. Aber ja, das ist mein Business, das ist ein Teil von meiner Arbeit und mit dem zahle ich meine Rechnungen.
Und Sie sagen, die Bündner Gemeinden im Schnitt sind gut auf so Umgang mit Naturgefahren, Krisensituationen, mit solchen Sachen sind sie vorbereitet. Werden sie denn auch auf andere Krisen vorbereitet? Und damit probiere ich den Übergang zu Crans-Montana zu machen. Mhm. Also haben Sie das Gefühl, da ist man auch vorbereitet?
Ich denke, man lernt bei jedem aktuellen Fall dazu. Und wenn es ein Fall ist wie Crans-Montana, der natürlich auch nach Graubünden hineingewirkt hat, dann überlegt man sich, was wäre, wenn das bei uns passiert. Und man schaut dann eben schon zurück, aber kann durch das auch vorwärts schauen. Insgesamt, wenn man ein Ereignis- und Krisenstab aufgestellt hat, so einen Gemeindeführungsstab zum Beispiel bei einer Gemeinde, dann ist man insgesamt mal schon mal einen Schritt weiter als der, der es nicht hat. Weil der muss sich zuerst orientieren, weiß gar nicht, wie er vorgehen soll. Und wenn man dann so einen Stab hat und den Stab aber schon mal zusammengeschafft hat, in einer Übung oder auch bei einem akuten Fall, dann kann der relativ schnell produktiv werden.
Aber es gibt ja so Krisen, die man sich wie überhaupt nicht vorstellen kann. Also zum Beispiel der Postautobrand in Kerzers, das habe ich mir ehrlich gesagt in keinem Gedanken können vorstellen. Kann man sich denn, wenn man sich mit Krisen beschäftigt, wie Sie, hat man dann auch solches auf dem Radar? Oder gibt's halt, muss man sagen, okay, es gibt Sachen, die haben wir uns gar nicht vorstellen können?
Ja, es gibt natürlich, man kann sich nie auf alles vorbereiten. Als ich das erste Mal von dem Fall gelesen habe, dass das jemand war, der das ausgelöst hat mit Brandbeschleuniger in einem erweiterten Suizid, dann schluckt man schon leer. Also das passiert mir immer wieder. Auch nach dem Fall von Crans-Montana am 1. Januar, wo wir aufgestanden sind, haben wir ein paar Mal leer geschluckt, wo sich dann das ausbreitet hat vor einem, die Nachrichtenlage. Das ist ganz schlimm. Aber man muss natürlich halt schon, bei gewissen Risiken ist man im Hinterkopf vielleicht darauf vorbereitet, aber man darf sich nicht die Illusion machen, dass man sich auf alles vorbereiten kann.
Die Schweiz kann sich ja wahrlich nicht über einen Mangel an Krisensituationen beklagen in der letzten Zeit. Vor allem das letzte Jahr war sehr hart gewesen, Platten, der Brand in Kerzers und vor allem auch Crans-Montana. In ihrem Kapitel dazu heisst es Neumann, der gute Ruf steht auf dem Spiel. Man könnte meinen, Sie haben das mit Crans-Montana vor Augen geschrieben, aber Sie haben es vorher geschrieben gehabt. Die Brandkatastrophe mit 41 Toten und 100 Verletzten in der Neujahrsnacht. In den Augen von, sagen wir mal, vielen, ist vor allem nachher einiges schiefgelaufen. Also die Sache selber ist ja schon schiefgelaufen. Aber auch in der Kommunikation, in den Augen von vielen, hätte man können viel besser durch die Krise kommen. Finden Sie das auch?
Es ist von außen nachvollziehbar, dass die Leute das sagen und dass das die Leute auch kritisieren. Auch ich habe Sachen gesehen, habe Sachen gelesen, wo ich gefunden habe, wie kann man so etwas sagen. Aber man darf nie vergessen, das sind Live-Situationen. Eine Medienkonferenz wie die von der Gemeinde, wo der verhängnisvolle Satz gefallen ist, die Gemeinde sei die am stärksten, vor allem am stärksten betroffen. Das ist eine Live-Situation, wo jemand halt etwas gesagt hat, wo er vielleicht nicht einmal genau so gemeint hat, vielleicht hätte er es relativieren können. Wie es genau zu dieser Situation gekommen ist, wie gross Belastung für die Leute vom Gemeinderat waren, wie sie betreut worden sind, ob sie sich betreuen lassen, ob sie sich beraten lassen, das weiss ich alles nicht, ich schaue nur von außen drauf. Insgesamt sind natürlich dann schon eben Sätze gefallen oder Massnahmen gekommen oder ein Verhalten gekommen, wo man das Gefühl hatte, die sind sich ihrer Verantwortung nicht bewusst, wenn sie sich bis zu einem gewissen Grad vielleicht ein bisschen davon stehlen. Und das ist sehr, sehr negativ. Und das nagt dann auch am Ruf von Crans-Montana und das nagt vor allem auch an der Zuversicht von den anderen Leistungsträgern Crans-Montana, weil der Tourismus geht in dem Ort ja weiter. Die Bewohner wohnen immer noch dort und die werden jetzt auf Jahrzehnte aus einfach mit dem Brand identifiziert. Und dort könnte die Gemeinde mit einer aktiven, mit einer transparenten Kommunikation möglicherweise schon ein bisschen zur Besserung beitragen.
Aber jetzt gerade bei so einer schrecklichen Brandkatastrophe in Crans-Montana, gibt es da überhaupt die perfekte Krisenkommunikation? Also ich meine, das liegt doch in der Natur, sagt, dass da Sachen schief laufen müssen.
Ja. Ich denke, perfekt ist immer ein bisschen ein grosses Wort und ist eine Frage, wie man perfekt definiert. Es gibt wahrscheinlich eine handwerklich gut gemachte Krisenkommunikation, es gibt eine empathische Kommunikation und das ist bei solchen Situationen schon sehr wichtig. Aber was denn perfekt ist oder was perfekt wäre, wenn man genug lang sucht, findet man immer ein Haar in der Suppe. Und wenn man aber das Grosse und Ganze anschaut und das grosse Bild, dann denke ich, ist es wichtig, dass man glaubhaft argumentiert, wenn man kommuniziert, dass man ehrlich ist, dass man transparent ist und dass man auch zeigt, dass einem das nicht, spurlos an jemandem vorbeigeht. Und ich denke, das muss man auch sagen. Ich glaube, einer der Vorteile für die Krisenmanager und Krisenmanagerinnen ist, dass niemand erwartet, dass alles perfekt läuft. Man wird nie oder kaum je die Erwartung treffen, dass Leute sagen, ihr müsst alles wissen und ihr müsst es möglicherweise schon voraus wissen. Krisen sind halt sehr oft mit mangelnder Sichtweite konfrontiert. Man weiß nicht genau, was geht. Man hat zu wenig Informationen oder manchmal auch sehr viel zu viel, wie in der Pandemie. Und dann muss man sich zuerst ein Bild machen. Die Leute erwarten nicht, dass man alles weiß und auf alles immer eine Lösung hat.
Ich möchte betonen, wir möchten nicht Besserwisser aus Distanz spielen, sondern einfach die Situation anschauen. Und man merkt, dass Grand Montana verschwindet nicht aus den Schlagzeilen. Und daraus würden wir uns auch die Frage stellen, hätte man etwas anderes machen können. Sie haben zwei Situationen angesprochen vorher, die eine dort an der Medienkonferenz. Hat es denn wirklich Situationen gegeben, wo Sie Grand Montana beobachtet haben und gedacht haben, also mit meiner Erfahrung kann ich euch sagen, das kommt schief?
Nein, ich bin nicht so einer, der in die Glaskugel schaut und sagt, jetzt geht es schief. Ich schaue das an, was effektiv kommt. Das ist auch in einer Ereignis- und Krisenlage so. Man muss natürlich schon versuchen, vorauszuschauen, was könnte kommen. Man muss aber im Jetzt sein. Und im Jetzt muss man das Ganze dann versuchen zu bewältigen. Und ich habe den Eindruck nicht losgeworden, dass die Gemeinde oder die Verantwortlichen von der Gemeinde sich ein bisschen aus der Verantwortung stellen wollen. Das kann man bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil es geht um strafrechtlich relevante Vorwürfe, was sie alles sollen unterlassen oder nicht richtig gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es halt eben trotzdem wichtig, dass man mal hersteht und sagt, für gewisse Sachen sind wir verantwortlich. Dass man mindestens aber sagt, es tut uns leid, was mit diesen Menschen passiert ist, das ist ja noch kein Schuldeingeständnis. Und das hat mir ein bisschen gefehlt.
Sie haben am Anfang beim Entweder-Oder haben Sie gesagt, die Situation mit den internationalen Medien sei schwieriger gewesen als die mit den regionalen Medien. Das ist jetzt auch mein Eindruck hier in Grand Montana, dass die französischen Medien, vor allem die italienischen Medien, aber zum Teil auch die Westschweizer Medien, da recht hart einfahren. Hätte man das auch voraussehen können?
Also ja, das hätte man schon voraussehen können. Man weiss, dass die anderen Länder, also rund um die Schweiz herum, eine ganz andere Medienkultur haben und auch einen Ton anschlagen, zum Teil in Medienkonferenzen, bei Befragungen von Interviewpartnern etc., wo man sich bei uns in der Schweiz ein bisschen weniger gewohnt ist. Was nicht heisst, dass in der Schweiz nicht kritische Fragen gestellt werden, aber in der Schweiz ist eigentlich der Umgang miteinander ist recht respektvoll. In dem Fall jetzt in Grand Montana, bei den Medienkonferenzen, die ich geschaut habe, habe ich schon gemerkt, da ist sehr viel Druck da. Es sind auch sehr viele Medienschaffende im Raum gewesen, internationale. Es war eine grosse Empörung da gewesen. Und das ist natürlich auch eine Bewirtschaftung von der Empörung, die zum Teil dann in Medien stattfindet. Die Schwierigkeit, wenn man mit internationalen Medien schafft, ist ein bisschen auch, dass man sie nicht so kennt. Also man weiß nicht so genau, was kommt auf einem zu. Und ich meine jetzt nicht persönlich kennt, sondern wie schaffen die, wie gehen die mit einem um. Wenn ich beispielsweise in Brienz oder in Bondo mit deutsche Journalisten, Fernsehteams zugehören, gerade auch von Boulevardmedien, dann ist zum Teil dann schon ein sehr spezieller Ton. Und im Moment, wo du dann etwas nicht kannst bewilligen, dann heisst, sie behindern uns, weil wir sind aus Deutschland und so. Also es kommt dann sehr oft dann so Zwischentöne, wo du dann halt auch einfach nicht darfst drauf einlassen. Du musst bei der Sache bleiben und mit dem Kopf agieren.
Sie haben für Ihr Buch verschiedene so Krisensituationen angeschaut und auch so Unglück. Zum Beispiel Kaprun mit 150 Toten, Galtür mit bei der Lawine 30 Tote und schauen dann auch die Langzeitwirkung an. Wenn man jetzt Langzeit Grand Montana anschaut, wird Grand Montana immer der Ort sein, wo man jetzt zuerst an die Katastrophe denkt? Oder gibt es kommunikativ Möglichkeiten, um das zu mindern?
Zeit heilt alle Wunden, aber es geht manchmal sehr lang. Also ich denke, Grand Montana wird für viele Leute immer noch synonym bleiben von dieser furchtbaren Katastrophe. Genau wie es Kaprun auch lang war, wo die Seilbahn in dem Tunnel hat angefangen zu brennen, oder eben Galtür, wo ein Teil ist in meinem Buch, wo die grosse Lawine ins Dorf hineingekommen ist. Aber es wird mit der Zeit dann schon besser werden. Es hängt natürlich davon ab, wie aktiv dass man jetzt in dem Ort auch mit dem umgeht.
Ist es denn gescheit, dass man nächstes Jahr die Ski-WM durchführt? Oder wäre es kommunikativ, sage ich extra, kommunikativ, sportlich sicher nicht, aber kommunikativ gescheiter gewesen, man hätte das abgesagt und damit auch den Skiwerfer weggenommen?
Also kommunikativ wäre es vielleicht bequemer, wenn man jetzt die Ski-WM nicht hätte nächsten Winter. Aber auf der anderen Seite würde das einen enormen wirtschaftlichen Schaden auslösen in einem Ort, wo wirtschaftlich sowieso schon stark geschädigt wird durch die Katastrophe. Und ich will betonen, es geht da nicht einfach um Geld. Es geht mir in dieser Betrachtung geht es natürlich auch um die Betroffenen, um die Leute, die sehr viel menschliches Leid erlitten haben. Aber der Ort selber muss ja auch weiterleben. Da gibt es Hunderte oder Tausende von Mitarbeitenden von anderen Hotelbetrieben, anderen Restaurants, von den Bergbahnen, von der Ski-WM. Skischulen und die wollen leben, die leben von dem Tourismus. Und wenn jetzt die Ski-WM zum Beispiel entzogen würde oder abgesagt würde, würde das einen Zusatzschaden im hohen Millionenbereich verursachen, wo der Ort nicht auch noch verdient hat. Also ich glaube, man kann die WM durchführen. Wir haben schon beim Weltcup gesehen, wo ja wenige Wochen nach der Katastrophe war, dass sie in einer, finde ich, guten Art und Weise, zusammen mit der FIS und mit dem Schweizerischen Skiverband, mit einer guten Art und Weise mit dieser Geschichte umgegangen sind. Man kann die Geschichte nicht einfach vergessen machen, man darf sie auch nicht einfach ausblenden, aber man muss einen guten Weg finden, wo pietätvoll mit dieser Sache umgegangen wird.
Ja, damit sind wir am Schluss von unserem ersten Teil von dem 50-50. Wir machen den Übergang mit einem Musikstück, wo sie sich ausgewählt haben, nämlich Van Halen und Jump aus dem 1983. Warum gerade das Musikstück?
In den 80er Jahren, meine allerersten Schritte in der Medienlandschaft waren in einer Piratenradiostation. Zusammen mit zwei Freunden haben wir einen Piratensender in Engadin. Das ist mittlerweile früher, darum kann ich das sagen. Jump von Van Halen war unsere Hymne. Mit der haben wir unsere Sendungen angefangen.
Okay.
Was für ein epischer Song, natürlich. Christian Gartmann, hören Sie den Song ab und zu noch?
Also wenn ich ihn irgendwo begegne, dann spiele ich ihn meistens relativ laut. Leute, die um mich herum sind, vor allem meine Frau, kennt das. Plötzlich geht es dann los mit dem Jump. Ist eine schöne Erinnerung an eine gute Zeit, wenn man in der Mittelschule ist, relativ sorglos kann durchs Leben gehen. Dann bleiben so Erinnerungen hängen und das sind auch Bilder, die dann wieder raufkommen.
Ganz grosser Song, ein Radiosong, vor allem auch, Sie haben auch Radio gemacht, zu dem können wir dann nachher jetzt in dem zweiten Teil. Auch mein Teil, der geht los mit 10 kurzen Fragen. Ich wüsste gerne von Ihnen, welche Aufgabe schieben Sie gerne vor sich hin?
Spesen machen, Spesenzettel sortieren.
Mit was belohnen Sie sich selber?
Mit einem Tag Skifahren.
Bei was verlieren Sie schnell die Geduld?
Mit mir selber manchmal.
Auf was sind Sie besonders stolz?
Ja, auf meine beiden Söhne.
Gibt es eine verrückte Sache, die Sie gerne mal machen würden?
Oh, da gibt es einen Haufen, den man noch gerne machen würde, aber es fällt mir jetzt gerade nicht konkret ein. Aber vielleicht noch mal eine Reise an einen Ort, wo ich noch nie gewesen bin, oder ein bisschen besser Romanisch lernen.
Was macht Sie nervös?
Die Fernsehsendung im Moment gerade. Okay, weil ich nicht so genau weiß, was kommt. Ja, okay.
Was gibt Ihnen das Gefühl von daheim?
Ich glaube, es sind Freunde, es ist die Familie, es ist das Heimkommen, nur darf ich mich selber sein. Sengadin, Samoritz, wo ich herkomme.
Was bringt Sie zum Lachen?
Oh, da gibt es ganze Haufen Sachen. Ich lache manchmal ganz laut aus an einem Ort, wo sonst niemand lacht. Und dann schauen mich alle krumm an. Ich lache gern und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man im Leben ab und zu lachen kann.
Was darf bei Ihnen unperfekt sein?
Eigentlich alles. Ich bin nicht ein Perfektionist.
Was lässt Sie optimistisch bleiben?
Ich glaube, wir haben im Moment zwar viel Gründe, zum pessimistisch sein und zum Angst haben vor der weiteren Zukunft der nächsten paar Jahre. Krieg in Europa, Krieg im Nahen Osten, mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft etc. etc. Und trotzdem muss der Mensch die Zuversicht behalten. Und der Mensch ist der Weltmeister von der Zuversicht. Mit dem schleppt er sich auch aus Krisensituationen wieder raus. Und darum muss man optimistisch sein. Und der Mensch schafft es auch immer wieder, etwas Positives zu sehen und sich daran festzuheben.
Also, Sie haben uns einen Alltagsgegenstand mitgebracht. Wir haben es bereits schon erwähnt. Das Buch.
Ja, druckfrisch. Das ist ein Buch, genau.
Es schmeckt sicher noch ganz.
Ja, es schmeckt gut. Ich habe sie erst gestern gekriegt. Sie ist mit der Post aus Deutschland, aus der Druckerei, also vom Verlag. Und es ist ganz etwas Neues. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ein ganzer Haufen Sachen das erste Mal gemacht. Ein ganzer Haufen auch Produktionsschritte.
Wie ist es, so ein eigenes Buch in der Hand zu haben?
Also, ich bin schon ein bisschen stolz, weil es hat auch lange gedauert. Ich habe etwa 5 Jahre lang daran geschafft, weil ich es eben neben dem Beruf immer gemacht habe. Es ist auch immer wieder dann lang liegen geblieben. Und irgendwann habe ich dann nochmal am Riemen gerissen, um es dann effektiv fertig zu machen. Und jetzt habe ich Freude, dass es da ist und bin sehr gespannt, wie die Leute dann darauf reagieren.
Was erwarten Sie, dass passiert? Wer liest das?
Ich hoffe, dass es Managerinnen und Manager lesen, die ihre Organisationen, Firmen zum Beispiel, oder auch Vereine, Verbände, Gemeinden, Kantone, vorbereiten auf Ereignisse und Krisenlagen. Ich hoffe sehr, dass es auch Krisenmanager lesen und sagen, ja, da hat ein paar Ideen drin, die ich in meine Arbeit könnte mit ihnen nehmen. Vielleicht sagen sie auch, das ist alles Habakuk oder der Teil, da bin ich nicht einverstanden. Da bin ich auch froh, wenn sie sich melden, weil da kann man diskutieren. Und im Diskutieren, im Dialog lernt man sehr viel. Und ich hoffe, dass das der Dialog unter anderem, aber natürlich auch mit mir, mir antreibt und dass alle daraus etwas lernen können.
Wie ist das unter Ihren Bekannten? Hat es einen Haufen Krisenmanager? Also bewegt man sich dann in der gleichen Bubble teilweise auch?
Nein, also privat kenne ich eigentlich vielleicht einen, zwei, wo ich immer wieder mal mit einem Kontakt habe. Aber es sind zum Teil auch Leute, die ich von früher, vom Arbeiten noch kenne, die vielleicht im Journalismus gewesen sind. Aber sonst im Privaten habe ich eigentlich wenig Leute, die zum Beispiel Kommunikation als Beruf machen oder eben Krisenmanagement.
Jetzt sind Sie schon ein bisschen nervös, wenn man jetzt mit dem Poppy rausgeht, oder?
Ja, es ist schon ein bisschen Aufregung, eine positive Aufregung, ein schönes Gefühl. Ich bin sehr darauf gespannt, wie die Leute darauf reagieren, ob das ankommt und ich hoffe, ob es dann auch nützt, oder?
Ich finde, Sie haben einen sehr spannenden Job, Christian Gartmann. Ich will auch ein bisschen Ihren Werdegang nachgehen, aber als erstes nimmt es mich wunder, haben mir auch die Frage gestellt, wie viele Handys hat eigentlich ein Mediensprecher für Krisen?
Ich habe zwei. Die eine Nummer ist publik und die andere ist nicht publik. Die zweite Nummer braucht zum alarmiert werden. Die ist auf Alarmlisten. Das ist auch ein Handy, das nie stumm geschalten ist. Das hornet immer, wenn es dann ein Telefon kriegt. Aber das passiert zum Glück sehr, sehr selten.
Also 24/7, auch über Ostern zum Beispiel, das ist immer auf?
Ja, im Prinzip schon. Also jeder von uns hat ja wahrscheinlich sein Handy eigentlich jeden Tag mindestens ein, zweimal in der Hand. Bei mir von meinem Beruf her ist es so, dass wenn ich morgen aufstehe, ich habe mein Handy nicht neben dem Bett, so dass ich morgen um 3 höre, wenn es hornet. Aber wenn ich am Morgen aufschaue, das ist meistens relativ früh, so um die 6 oder so, gehe ich auf und eine von meinen ersten Gängen ist, ich tippe schnell das Handy an, um zu schauen, ob in der Nacht ein Anruf gekommen
ist. Wie oft ist da etwas drauf?
Also so früh ganz selten. Das kommt mal vor, das kann mal passieren, eben gerade in einer Ereignislage wie bei Brienz. Dort hat man natürlich dann schon Situationen gehabt, wo man dann das Handy dann schon runtergenommen hat ins Schlafzimmer und es dann auch auf laut gestellt hat, damit, wenn in der Nacht ein Alarm kommt, dass man dann sehr schnell bereit ist.
Und wie schnell wären Sie eigentlich bereit, wenn jetzt wirklich etwas Schlimmes passieren würde, sagen wir das Davos oben, und wie schnell wären Sie bereit, wenn man Sie anfragen würde?
Ja, im Prinzip ist ein bisschen die Frage, was es denn in dem Moment gerade braucht. Braucht es denn den Gartmann vor Ort? Und dann muss er zuerst ins Auto hocken und davon fahren. Das ist etwa ein stumpfes Samaritz. Wenn es heisst, wir müssen einfach einen haben, der als eine erste Meldung rauslässt, die kann ich von überall machen. Ich habe hier im Studio dort meinen Laptop. Wenn jetzt ein Alarm kommt, die könnte ich in 10 Minuten irgendetwas kommunizieren. Das ist schon schön daran. Wir müssen heute nicht mehr an einem Ort sein. Sobald wir irgendwo eine Internetverbindung haben, können wir eigentlich aktiv werden. Also innerhalb Minuten quasi. Aber man darf ja dann auch nicht darauf losschiessen, muss zuerst mal überlegen, was ist überhaupt passiert, was weiß man. An einer Stelle sagt einer von den Experten, den ich im Buch befrage, er braucht immer zuerst Zeit für eine Tasse Tee. Gemeint hat er eigentlich für eine Zigarette. Aber er nimmt sich die paar Minuten, um es mal setzen zu lassen, vielleicht zwei, drei Leute zusammennehmen und sagen, was machen wir jetzt in dieser Situation? Und dann geht man los, man schiesst nicht einfach rein.
Würden Sie denn zu allen Anfragen auch gerade etwas sagen?
Das kommt darauf an, was ich dazu weiss. Wenn ich nichts weiss oder wenn ich zu wenig weiss, sage ich noch nichts.
Hat es auch schon gegeben, dass Sie nichts...
Das kann passieren und das passiert eigentlich regelmäßig. Das Erste, was der Kommunikationler in einem Ereignis- und Krisenfall macht, ist eigentlich eine Auftaktmeldung. Er schreibt beispielsweise, erinnere mich an den Fall von der U52, von der UR, die abgestürzt ist, sobald wir gewusst haben, dass jetzt alle Mitglieder, also die Angehörigen von allen drei Crewmitgliedern informiert sind, haben wir eine Auftaktmeldung gemacht und gesagt, ja, es ist das Flugzeug von der UR abgestürzt. Man hat ja gewusst, dass das Flugzeug abgestürzt ist und man hat auch gemunkelt, aber wir haben es erst dann bestätigt. Und die Auftaktmeldung, die ist so lang. Das ist ganz eine kurze Meldung. Da sagt man nur, es gibt etwas, wir sind dran und der Krisenstab ist aktiviert.
Gibt es Anfragen, die Sie ablehnen?
In einer Ereignis- und Krisenlage habe ich jetzt noch nie eine abgelehnt, aber für Kommunikation lehne ich durchaus Anfragen ab.
Wo liegt eigentlich die ideale Position von einer Person, die aus einer Krise managt? Liegt die nach einem Ereignis oder nach einem menschlichen Leid?
Das Ereignis und das menschliche Leid, wenn man es jetzt rein örtlich anschaut, ist oft noch zusammen. Es kann aber auch sein, dass beim menschlichen Leid, dann, das haben wir bei Grand gesehen, die Opfer, die Verletzten über das ganze Europa verteilt werden. Dann ist es örtlich dann nicht mehr möglich, am gleichen Ort zu sein. Insgesamt, jetzt für rein örtlich gesehen, sollte der Krisenstab an einem zentralen Ort zusammenkommen, wo man in Ruhe arbeiten kann, wo man auch eine Tür zumachen kann, dass man auch vertrauliche Gespräche führen kann. Und dann ist es letztlich für jeden, weil die Welt immer digitaler wird, ist der optimale Ort in der Nähe von seiner Kommunikationsinfrastruktur. Also bei mir ist sie in der Nähe von meinem Laptop oder von meinem Handy, sodass ich dort arbeiten kann. Weil sehr viele von diesen Meetings finden heute, das haben wir in Bonn noch nicht gehabt. Heute in Brienz ist das sehr oft so, dass die meisten Stabssitzungen vom Gemeindeführungsstab per Zoom stattgefunden. Da sind gar nicht alle am gleichen Ort gewesen. Aber es gibt durchaus Situationen, wo man vor Ort sein muss.
Was mich da interessieren würde, jetzt zum Beispiel Bonn, Brienz oder jetzt auch der Absturz von dem Flugzeug, Gibt es denn für Sie als Krisenmedienmanager auch Situationen, wo Sie sagen, ich kann nicht zu nahe an das Leid der Leute? Ja. Ich muss ja informieren. Also ich muss ja eigentlich sozusagen einen kühlen Kopf bewahren. Ich kann mich da nicht zu viel damit auseinandersetzen. Ja.
Also man muss zwei Sachen sagen dazu. Einerseits, ich bin nicht das Care-Team. Das heisst, meine Hauptaufgabe ist nicht, mit Betroffenen reden und ihnen im Rahmen von der psychosozialen Notversorgung zu zeigen, wie der nächste Schritt kann aussehen kann und wie sie mit ihren Verwandten reden können, um das zu überwinden. Ich habe manchmal zu tun und Kontakt mit Betroffenen, auch mit Angehörigen von Getöteten im Fall jetzt von der UR. Aber sonst bin ich eigentlich eher beim Führungsstab. Und der ist natürlich ein bisschen woanders. Also ich bin nie an dieser Absturzstelle gewesen, wo das Flugzeug und auch die Opfer noch da oben gewesen sind. Später dann schon mal, da sind wir auch mit Betroffenen aufgegangen. Und dann hat man automatisch ein bisschen Distanz. Und man braucht die auch. Ähnlich wie ein Sanitäter oder eine Feuerwehrfrau auch nicht sich mit jedem Einzelnen kann befassen. Aber es gibt natürlich Momente, wo einem manchmal dann überraschend, wo man halt mit jemandem zu tun hat oder etwas sieht oder etwas hört, wo einem dann plötzlich trifft. Und es gibt auch Situationen, wo du dann wirklich leer schluckst und wo du merkst, das kommt mir jetzt sehr nach. Und dann musst du dann auch mal ein bisschen zurücknehmen, musst dann halt mal ein paar Minuten für dich haben, dass du wieder mal ein bisschen Ruhe hast.
Ich kann mir jetzt vorstellen, in dem Moment vom Gespräch fragen sich viele von unseren Zuschauern, Kopf noch mal, was hat denn die eigentlich in seinem beruflichen Rucksack drin, oder? Dann da ein bisschen aufdatieren, also ich könnte mich gerne ergänzen. Aufgewachsen in St. Moritz, da auch die Schule gemacht, Matura gemacht in Samada, dann die RS gemacht, im 91 dann das Studium an der HSG, Betriebswirtschaft und Marketing und nachher dann schnell in Journalismus reingehauen. Haben mich aber schon gefragt, eben Sie haben vorher gesagt, Radiosender, Berater, Radiosender in den 80ern, das Journalismus ist immer ein bisschen mitgeschwebt. Warum das nicht studiert?
Mein Studium habe ich damals gewählt, und der Studienort, das ist die HSG in St. Gallen, weil das ist die letzte Uni, wo der Einsendeabschluss, also der Anmeldeschluss am spätesten kam. Und so bin ich eigentlich an die HSG gekommen. Es war keine schlechte Wahl, es war eine sehr spannende Zeit. Ich habe aber parallel immer Radiojournalismus gemacht, weil ich bin dann durch die Tätigkeit in dem Piratensender, wo mehr ein Spleen war und ein Hobby, habe ich mich dann auch bei anderen Radiostationen beworben und bin dann bei zwei, das ist Radio Z in Zürich und Radio Basilisk in Basel, bin ich dann der Bündner Korrespondent gewesen, habe über Sportveranstaltungen oder einmal die Lawine mit dem Prinz Charles damals in Klosters berichtet. Und so bin ich eigentlich an dem Radiomarkt ein bisschen dran gewesen. Und als ich dann von St. Gallen weggegangen bin, habe ich gedacht, jetzt wäre es eigentlich noch spannender, mal zu sehen, wie so eine Redaktion wirklich den ganzen Tag funktioniert. Gehst du mal ein Jahr, zwei, bin dann 10 geblieben.
Das wäre das eigentlich die erste Krise, die Sie gemanagt haben, die Geschichte in Klosters mit dem Prinz Charles und der Lawine?
Nein, dort habe ich überhaupt nichts gemanagt. Da bin ich einfach einer von den Journalisten, der von weit weg versucht hat, Informationen zu kriegen, um diesen Sender etwas zu geben. Dort haben dann auch plötzlich deutsche und englische Stationen angerufen, weil sie gehört haben, da gibt es einen, der ihren Bericht macht. Damals waren die Handys noch nicht überall gewesen und auch das Internet war noch nicht mobil gewesen. Das hat noch nicht einmal richtig existiert. Aber das dranbleiben und herausfinden, was ist passiert, manchmal halt auch ein bisschen die Nase irgendwo reinstecken und recherchieren, das ist schon etwas, was mir immer Spass gemacht hat. Und das ist auch etwas, was ich heute noch mache, wenn ich neu in einen Fall herkomme oder auch in normaler Kommunikation, was ich auch mache, dann muss ich mich zuerst dahin recherchieren, muss ganz Haufen dumme Fragen stellen, damit ich ein bisschen eine Basis kriege, damit ich über das auch reden kann.
Aber könnte man sagen, der König Charles ist schlussendlich schuld, dass der Christian Gartmann jetzt dort ist, wo er heute ist?
Nein, das wäre ein bisschen übertrieben.
Ein bisschen also zu royal.
Ganz so nach sind wir uns nicht
gekommen. Ich vernehme den Vater noch mal auf. Selbstständig sind Sie ja seit dem 2010. Ja. Vorher eben sind Sie schon erwähnt, 15 Jahre angestellt gewesen in verschiedensten Positionen in der Medienbranche, unter anderem zum Beispiel auch Sportchef von Radio Z, das heutige Radio Energy, dann aber auch bis zum Geschäftsführer von Pro7, Sat1 Gruppe Schweiz. Das waren ja so Zeiten in den 90er, 0er Jahren, wo Privatradios, Privatfernsehen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Was haben Sie noch für Erinnerungen an diese Zeiten?
Also Radio Z war eine sehr schöne Zeit gewesen. Dort haben wir extrem viel geschafft, zum Teil fast 24 Stunden. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, weißt, Radiojournalist bist immer, das ist wie ein Doktor oder ein Apotheker oder ein Polizist, das bist immer. Und ich mag mich an mehrere Fälle erinnern, wo ich nachts um 12:30 aus der Nachrichtenredaktion raus bin, mit dem Auto zu der Ausfahrt rausgefahren und wenn dann ein Feuerwehrauto durchgefahren ist, dann bin ich dem nachgefahren, weil ich nicht wissen, was los ist. Gibt ja vielleicht eine Geschichte für den Morgen. Und so machst du das eigentlich immer. Und das war eine schöne Zeit gewesen. Man hat damals in diesen Radiostationen eine recht freie Hand kam. Man konnte gestaltete Beiträge machen, man konnte so Leute können, man hat Leute können anrufen und über jedes Thema berichten. Und das hat auch die Möglichkeit gegeben, sich dann auch vertieft in gewisse Materien hineinzuschaffen. Und das ist sehr anspruchsvoll gewesen, aber man hat uns auch sehr viel vertraut. Und das ist eigentlich etwas vom Schönsten, wenn im Job dein Chef dir vertraut und sagt, mach mal. Wenn etwas schiefgegangen ist, haben wir auch mal auf die Finger gekriegt. Und dann haben wir daraus gelernt und sind am nächsten Tag wieder aufgestanden. Und das ist etwas Unlässiges gewesen. Das hat mir immer extrem viel Spass gemacht. Und unsere Kollegen, die damals mit uns zusammen in der Redaktion waren, oder andere, die in Zürich damals in dem Radiomarkt unterwegs waren, die sagen auch heute, ja, Radio, das ist damals ist schon eine schöne Zeit gewesen.
In dieser Zeit haben sie auch Familie gegründet, sind geheiratet mit der SRF-Tagesschau-Produzentin Katja Stauber, haben zwei Söhne, sie haben sie bereits schon erwähnt. Dort sind sie ja ein bisschen nachgeschaut, schon der Liebling von der Regenbogenpresse gewesen.
Also meine Frau war das, ich war der Plus One. Also wir sind ein bisschen so ein Junior-Servala-Promi geworden. Aber das, hat mit dem, das ist mit dem Job einfach gekommen. Sie war damals Tagesschau-Moderatorin und die am meisten wahrscheinlich Aufmerksamkeit erzeugt hat in dieser Zeit. Und dann bin ich dann manchmal ein bisschen mitgeschwommen oder geschwommen worden. Aber es ist nichts, was mich im Alltag wahnsinnig beschäftigt hat oder was mich gar verändert hat.
Haben Sie dort aber auch so ein bisschen die Zeiten so vom Boulevardjournalismus gesehen und auch kennengelernt, wo Ihnen jetzt heute auch noch etwas hilft?
Ja, das habe ich natürlich vom Beruflichen her eigentlich auch schon ein bisschen kennen. Ich sage jetzt nicht, wir haben Boulevardjournalismus gemacht, aber wir sind natürlich näher dran gewesen. Wir mussten sehr schnell Geschichten machen. Im Radio hat man jede Stunde Nachrichten gehabt. Und andere haben das einmal am Tag einen Abschluss gehabt für eine Zeitung oder einmal am Tag eine Tagesschau am Abend. Damals ist noch alles recht viel langsamer gewesen, weil online hat es noch nicht gegeben. Und von dem her habe ich den Boulevard oder den schnellen Journalismus schon kennt. Und ich denke, man lernt jeden Tag mit jedem Kontakt, egal ob im Journalismus oder sonst irgendwo, lernt man etwas dazu, wenn man die Augen offen hat und wenn man den Fokus weit auftut, dann kann man dazu lernen. Und das ist auch ein Teil von meinen Erfahrungen von damals.
Zeitlich sind wir jetzt so in den Nullerjahren drin. Wie sind Sie denn schlussendlich eigentlich zu dem Ereignis- und Kommunikationsjournalismus gekommen?
In den Nullerjahren bin ich dann später in die Medienvermarktung gegangen und bin ab 2007 bin ich bei der Publigruppe und bei der Publicitas gsi, grosse Unternehmensgruppe, die weltweit Medienvermarktung gemacht hat, die in einer tiefen Krise gesteckt ist. Heute gibt es die Gruppe gar nicht mehr. Und früher war das einmal so etwas wie eine Bank gewesen. Alle haben über Publicitas müssen arbeiten, wenn sie in einer Zeitung etwas wollen. Und dort bin ich eigentlich auf der Unternehmensseite schon mal in das Issue-Management oder in das Krisenmanagement reingekommen, weil wir laufen und Verträge mit Medien verloren haben, laufend müssen Filialen abgeben. Zum Glück sind die Leute nicht einfach entlassen worden, sondern zu den Verlägen gewechselt. Aber es war sehr eine anspruchsvolle Kommunikation gewesen. Und dort bin ich eigentlich drin hineingekommen. Später, als ich dann selbstständig war, habe ich ab so 2017 regelmäßig immer wieder mit so Ereignissen und Krisen zu tun gehabt. Und da lernt man mit jedem enorm viel dazu. Aber es hat mir viel geholfen, dass ich früher einmal Journalist war. Es passiert mir manchmal heute noch, obwohl das ja schon sehr lange her ist, dass ich Journalist war, dass mir Medienschaffende sagen, es ist gut, dass da einer ist, der weiss, was wir brauchen. Ich selber habe immer das Gefühl, dass was die da machen, das ist so viel schneller, das ist so viel direkter. Das hat mit dem fast nichts mehr zu tun, was ich gemacht habe. Aber die Grundbedürfnisse der Medienschaffenden sind immer noch die gleichen. Und das hilft mir sehr, dass ich auch selber mal Journalist war.
Mit Ihrer Selbstständigkeit hat es dann eigentlich auch der Cut gegeben, 2010, dass Sie das Unterland verloren und zurück sind auf St. Moritz. Wie ist es zu dem Entscheid gekommen? Weil ich finde das jetzt noch relativ mutig, selber etwas anfangen und dann aber an die Peripherie eigentlich rausgehen, so etwas machen.
Also Peripherie ist nicht St. Moritz, Peripherie ist der Rest der Schweiz. Sagen wir auch. Zürich ist furchtbar abgelegen. Aber Spaß
beiseite. Aber gerade für den Mediensektor könnte man ja sagen, okay, in Zürich hocken alle, nicht ja. In St. Moritz. Ja.
Also 2009, 2010, als ich mich selbstständig gemacht habe, ist eigentlich die Zeit losgegangen, wo man komplett ortsunabhängig können anfangen zu arbeiten. Ich brauche keinen Empfang, ich brauche kein Sitzungszimmer, ich brauche auch keine Produktionsmaschine, die an einem Ort steht, sondern ich arbeite dort, wo mein Computer ist. Ich habe immer schon einfach, mein ganzes Büro war mein Laptop gewesen. Und das ist natürlich ein grosser Vorteil. Und warum nicht dort leben, wo es am wohlsten ist? Das ist bei mir zu Engadin, weil das ist meine Heimat, da komme ich her. Parallel dazu meine Buben in Zürich, die bei der Mutter gelebt haben, wir haben unterdessen getrennt, die sind in die Schule gegangen und ich habe sie regelmässig gesehen. Und mit der Zeit bin ich dann immer mehr ins Engadin gerutscht und seit 2014 oder 2013 bin ich wieder fest im Engadin und habe auch keine Wohnung mehr in Zürich.
Ihre Firma ist ein Einmannbetrieb. Mit wem tauschen Sie sich beruflich aus? Also, ich kann mir das vorstellen, das geht gerade in diesem Business oder in Krisenmanager, dass man doch da jemanden fragt, hey, Kopf nochmal, was soll ich jetzt? Oder, ja. Mit wem tauschen Sie sich aus?
Der Austausch ist sehr, sehr wichtig. Das sprechen Sie ganz einen wichtigen Punkt. Man darf das nicht einfach im einsamen Stübli machen und ganz allein. Wir haben sehr oft in so Ereignissen und Krisenstäbsituationen, wo wir in die Runde schauen und sagen, puh, was machen wir jetzt? Und das gehört dazu. Und dann tauscht man sich austauschen. Die Austausche, die finden zum Teil mit Medienleuten statt, also mit anderen, mit Journalisten oder ehemaligen Journalisten, zum Teil aber auch eben ganz bewusst mit Nicht-Medienleuten, wo man dann sagt, wie nimmst du das wahr oder was würdest du da sagen? Sehr oft muss ich mich austauschen oder will ich mich austauschen mit Fachleuten, versuche dann das, was die mir zum Beispiel als Geologen, Prosa präsentieren, mit ganz vielen Fachausdrücken dann übersetzen und abzubrechen, dass es Laien auch gut verstehen. Und dann braucht es sehr viel Austausch. Also ich bin ständig im Kontakt mit anderen Leute, aber das sind mitnichten nur Journalisten oder Kommunikationsleute.
Sind Sie den konkreten Hans Meyer, den Sie dann immer anrufen?
Nein, das ist eigentlich wechselnd. Das ändert sehr stark. Also sehr oft ist es einfach, dass ich im Rahmen von dieser Organisation, wo ich tätig bin, bei Brienz zum Beispiel, ist das ein grosser Stab, dass ich halt mal einem anrufe und sage, du, was meinst du, wenn wir da etwas machen, beispielsweise wenn wir da wieder mal einen Medientermin machen, im Entwässerungsstollen von Brienz etc. Und dann frage ich aber auch den Ingenieur, was hast du das Gefühl, bringt das etwas, kann man da etwas zeigen, könnte ich etwas fotografieren, kann man etwas filmen? Und dann kommt man zu guten Lösungen. Und sehr oft ist es auch so, dass der Klient dann zu mir zurückkommt und sagt, jetzt der Gemeindepräsident von Albo Lalber oder Daniel Albertin, der kommt dann sehr genau und hebt den Finger rein, wenn bei meiner Kommunikation noch eine Lücke ist oder etwas. Und er findet, das müssen wir ein bisschen anders haben. Und dann tut man sich austauschen, reibt sich aneinander, diskutiert auch mal, aber es geht immer um die Sache und alles wird dann am Schluss eigentlich durch das besser. Man kann dann ein besseres Resultat abliefern. Aber der Austausch mit anderen ist enorm wichtig.
Viel Kommunikation vor der eigentlichen Kommunikation, ja. Halte ich da fest. Wo das Leben schwierig wird, und das ist so eigentlich immer in diesem Moment, oder vielleicht sogar endet, dort fängt der Glaube an. Finden Sie Kraft im Glauben?
Nein, ich bin nicht ein religiöser Mensch. Es gibt schon mal Momente, wo ich mal irgendwie in den Himmel schaue und denke, was ist jetzt da, gerade wenn mich selber etwas schwer erschüttert. Aber ich bin nie beispielsweise regelmäßig in die Kirche gegangen oder habe einen starken Anker im Glauben gehabt.
Wie erden Sie sich? Ich finde Ihre Flughöhe schon sehr hoch. Also wie kommen Sie auch zur Ruhe?
Ich bin eigentlich einer, der gut runterkommen kann. Da gibt es ein paar so Sachen, die ich dann daheim mache. Manchmal ist es einfach nur irgendwie etwas Belangloses im Fernsehen schauen, einfach um sich ablenken. Und dann gibt es halt so Situationen, wo man einfach mal vorausgeht. Wenn man in Graubünden lebt, dann kann man eigentlich fast überall einfach nur gerade vor der Haustür Ruhe finden, weil meistens ist es dann dort ruhig und es ist dann sehr schön. Vielleicht gar nicht Sport treiben, im Sommer ab und zu Mountainbiken, im Winter fahre ich, wenn es irgendwie geht, mal ab und zu Ski oder gehe auch sonst schon mal raus. Oft gehe ich auch mit meiner Frau am Abend, wenn wir beide merken, dort haben wir so einen intensiven Tag, wo uns nicht zur Ruhe geholt hat, gehen wir am Abend noch schnell ein bisschen spazieren, laufen so eine von unseren Routen ab und das tut enorm gut.
Sie sind ja so etwas wie der Überbringer. Und zum Beispiel dort bei diesen Videos, bei diesen Tourismusvideos, habe ich dann gedacht, ja, das ist sozusagen die Vorbereitung auf eine Bewerbung für ein Tourismusamt. Also sozusagen das Übergehen vom Überbringer zum Macher. Warum haben Sie das denn nie gemacht?
Ja, ich empfinde das, was ich mache, auch als Macher oder als Machend. Die Kommunikation die hat ja nicht nur mit Medien zu tun. Sehr oft wird Krisenmanagement und Krisenkommunikation nur mit Medienarbeit in der Krise angeschaut. Aber 85% oder vielleicht auch mehr findet hinter der Kulisse statt. Und das Kommunikationshandwerk, das ist durchaus etwas Gestaltendes und das ist etwas, was mich sehr befriedigt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, obwohl mich gewisse Leute immer wieder mal als Freizeit-Danuser haben sie damals einmal noch gesagt, oder Hans-Peter Danuser, noch Kurdirektor, was am Ritz war, oder eben Freizeit-Kurdirektor, weil ich halt sehr gerne für mein Tal und meinen Ort werben und auch für Graubünden. Aber das ist eigentlich die Videoserie, die Sie da ansprechen, das war ein Hobby gewesen, wo wir auch nie Geld dafür gekriegt haben. Das haben wir einfach so gemacht, weil wir es lustig
fanden. Aber nochmal zu konkretisieren, so wirklich ein Amt, das Sie jetzt mit 60 noch finden, hey, das hätte jetzt noch Lust, mach das politische Amt, ist nicht irgendwie am Horizont so.
Nein, also ich habe einmal für ein Amt kandidiert, das ist der Bürgermeister, also von der Bürgergemeinde von St. Moritz gewesen, bin er aber mit 76 zu 75 Stimmen unterlegen, haben das auch akzeptiert. Der Neue hat es auch gut gemacht, sehr gut sogar. Und das sind auch meine politischen Ambitionen gewesen. Meine Frau ist Mitglied im Gemeinderat von St. Moritz und Fraktionschefin von der Next Generation. Und das ist von dem her auch so aufgeteilt, weil das Gesetz lässt es auch nicht zu, dass ich jetzt auch noch im Gemeinderat oder in Schulkommission oder in Vorstand oder gar in die Präsidentschaft gehängt bin.
Was beschäftigt Sie Moment, Christian Gartmann?
Oh, da gibt es riesige Sachen. Brienz ist immer noch sehr ein wichtiger Teil von meinem beruflichen Leben, weil in Brienz gibt es einen ganzen Haufen langfristige Fragen, die zu klären sind, die man auch den Leuten gut erklären muss. Und das hat natürlich dann schon wieder mit Kommunikation zu tun. Dort ist wichtig, dass der Kommunikation macht, auch in den Entscheidungsprozess mit drin ist, dass er weiss, was haben die diskutiert, was haben sie entschieden, warum haben sie sich für A und nicht für B entschieden, was hätte die allenfalls für B noch gesprochen, weil Fragen kommen dann, gibt es doch auch noch B, warum haben sie es nicht gemacht? macht. Und dann ist wichtig, dass ich dann involviert bin. Und dann gibt es einen Haufen andere Kommunikationsmandate, die nichts mit Krisen und Ereignissen zu tun haben. Das ist manchmal touristische Kommunikation, das kann das Kolumnenschreiben für CEOs oder für Politiker sein. Und auf der anderen Seite dann auch wieder gibt es noch andere Gemeinsführungsstellen, wo ich Mitglied bin, wo ich Konzepte mache, wie man kommunizieren kann und wo ich im Notfall auch mit dabei wäre.
Ich habe schon gewusst, im Vorbereiten ein mega spannendes Feld, wo Sie da mit uns eröffnen, eigentlich, Christian Gartmann, das ganze Krisenmanagement. Meine letzte Frage nach all den Erfahrungen mit Krisen. Was gibt Ihnen Zuversicht, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen?
Das Leben ist schön. Ich stehe am Morgen gerne auf und ich habe eigentlich in fast jeder Situation von meinem Leben oder von meinem Berufsleben etwas können machen, was mir Freude gemacht hat. Das ist auch jetzt noch so. Darum stehe ich gerne auf und darum bin ich auch zuversichtlich.
Und ich muss sagen, nach dem Gespräch wird mir mit an Gedanken an Krisen eigentlich nicht mehr ganz so flau im Magen. Herzlichen Dank für den Einblick, Christian Gartmann.
Grazie für die Christian Gartmann, per la visita qui ante nostre stüve de 50.
An 50.
Danke euch fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Videocast 5050.
Arrivair e statt weit.
Der Radio Grischa Talk.